Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 68 von Milf Life Crisis. Mein Grinsen heute, man hört schon in meiner Stimme, geht mal wieder von rechts nach links. Ich sag's wie es ist, ich liebe meinen Job. Ich liebe diesen Podcast, dass ich ihn machen kann, dass ihr zuhört. Und ich liebe ihn deshalb so sehr, weil hier Menschen an meinem Küchentisch sitzen, die ich nie kennengelernt hätte normalerweise und die vor allem nicht, wie heute beim Aufnahmetermin, an einem Samstagvormittag zu mir kommen und erstmal eine Runde mit mir frühstücken. Wo sie normalerweise, und jetzt lasse ich es gleich die Katze aus dem Sack, im Sat.1 Frühstücksfernsehen sitzt. Heute sitzt sie bei mir hier an meinem Küchentisch. Wie gesagt, schön abgefrühstückt. Und ich sag hallo und herzlich willkommen, Sonja Rüß.
Tachchen. Und ich freue mich, dass ich da sein kann. Und es war ein grandioses Frühstück. Die besten Eier, die ich seit langem hatte.
Oh, da steigen wir schon richtig gut rein. Sonja, du hast ein Programm. Wir fangen mal ganz von vorne an. Ich werde hier ganz nervös, wenn hier schon von guten Eiern gesprochen wird, ey. Du bist zertifizierte Sexologin, Mastercoach, NLP-Master und Neuro-Resonanz-Practitioner. Außerdem hast du ein Programm, das heißt Love to Listen. Du bist damit auf Tour, du hast eine eigene Praxis, du bist, wie gesagt, im Sat.1 Frühstücksfernsehen und sprichst genauso wie ich über Sex, über Aufklärung und vor allem hilfst du den Leuten, glücklicher zu werden. Und da, wir haben mehrere Berührungspunkte, da kommen wir auch noch Stück für Stück dazu, weil ich finde es wirklich toll, wir haben uns jetzt heute kennengelernt und Liebe auf den ersten Blick.
Unfassbar.
Oder? Wir sehen sogar auf den Fotos richtig gut zusammen aus. Du mit deinen dunklen Locken und ich mit meinen kurzen blonden Haaren. Du bist hier in Berlin dieses Wochenende.
Ja.
Unter anderem, weil du nämlich bald ein Buch rausbringst.
Ja.
Wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Der Elefant in deinem Bett.
Wäre hier schon mal einen tollen Titel.
Gell?
Erzähl mal, um was es geht.
Ja, das habe ich geschrieben, weil mir aufgefallen ist in meiner Praxisarbeit, dass ganz schön viele Paare in so einem Mitbewohnermodus miteinander funktionieren und ich denen gern helfen möchte, da wieder rauszukommen.
Wow, Mitbewohnermodus. Ich weiß genau, was du meinst.
Das weiß irgendwie jeder.
Und alle so, ach du Scheiße.
Ja, ja, scheiße.
Weil die Lust auf der Strecke bleibt.
Genau.
Und du hast behauptest ja so ganz radikal, das muss gar nicht so sein. Und das ist nicht normal. Weil jeder spricht wirklich davon, ah, wir sind ja jetzt schon so lange zusammen in unserer Beziehung. Es ist ja klar, dass da irgendwann mal die Lust nicht mehr so ist. Und du sagst ganz klar, nee.
Ja, was heißt nicht normal? Normal ist, ich sag mal, normal ist eine Einstellung am Wäschetrockner, ne?
Aber, geil.
Aber spätestens an dem Zeitpunkt, wo es dir einfach mit der Situation zu Hause nicht mehr gut geht in der Partnerschaft, darfst du dann vielleicht schon mal was dran ändern.
Wenn was geändert werden möchte, ne?
Ja, genau.
Manchmal ist es halt auch ganz praktisch zu sagen, nee, du, ich habe keine Lust oder ich habe das auch ein paar Mal jetzt schon gehabt, auch gerade so mit Menopause im Zusammenhang, dass die Frau sagt, na, ich habe jetzt, ich bin aufgrund meiner Menopause keine Lust mehr und dabei liegt's halt an dem Typen.
Das kann ja ganz schön viele Gründe haben und es ist auch vollkommen normal, einfach mal keine Lust zu haben, ne? Auch über einen längeren Zeitraum. Also das möchte ich auch ganz klar sagen, wir sind ja keine Maschinen, ne?
Gott sei Dank, ja.
Funktioniert ja nicht auf Knopfdruck. Und auch ich habe schon riesenlange Phasen gehabt, wo ich selber einfach gar keine Lust hatte. Und was dagegen tun, darfst du auch nur dann, wenn du selber ein Problem damit hast.
Ne? Wenn es fein ist, wenn es für dich fein ist.
Wenn es fein ist, gibt es auch keinen Grund, was zu machen. Ja.
Das mit der langen Lustpause hatte ich auch. Sag mal eine Hausnummer, sag mal einfach eine Zahl. Wie lang war das bei dir? Ungefähr, weil bei mir waren es 1,5 Jahre.
36 Jahre.
Oh, wow. Okay.
Ja, es hat bei mir einfach sehr lange gedauert, bis ich Zugang zu meiner eigenen Lust überhaupt hatte. Und die Jahre davor war das, ich weiß auch, alle sind schockiert und sagen, was, 36 sieht doch aus wie unter 25.
Ja, absolut.
Stimmt. Nee, es hat echt lang gedauert, bis ich das so für mich erschlossen habe, dieses Thema. Und vorher war das echt nur Performance.
Ja. Das ist, glaube ich, und das ist ja alles kein Einzelfall. Nee. Ich spreche mit so vielen Menschen über Sex. Ich kriege auch so tolle Briefe. Ich habe diese Woche schon wieder einen Hörerinnenbrief gekriegt. Ich habe fast geweint. Mhm. Von einer 66-jährigen Frau. Also Leute, schreibt mir. Ich wurde um Hilfe gefragt. Ich möchte jetzt auch nicht ausholen, um was es ging. Mhm. Aber ich habe mich für mich so geehrt, solche Zuschriften zu bekommen. Ich mache hier nur den Podcast, ja. Und ich empfehle natürlich dann Expertinnen oder Experten weiter, aber alleine die Tatsache, dass jemand mit mir jetzt so offen darüber spricht, ja, wo ich herkomme aus dieser Ehe, nochmal liebe Grüße an meinen Ex-Mann, das wollte ich auch nochmal sagen, also wir hatten guten Sex, ne? Also ich habe neulich erst wieder gesagt, auf einer Skala von 1 bis 10, meinem Ex-Mann, der war eine 12, Punkt. Mhm. Aber auch wir hatten richtig krasse Lustlosigkeitsphasen, also ich, weil unsere Beziehung nicht gut lief, weil wir unglücklich waren und weil ich nicht bei mir war. Ich war so entfernt von der Version, die ich heute bin. Und es tut mir im Nachhinein auch immer wieder leid, aber solche Phasen sind einfach normal. Und so wie du sagst, ne, also du bist einfach auch Sexologin und hast ein Thema damit. Mhm. Ist es auch der Grund, warum du den Beruf machst?
Ich glaube, dieser Beruf hat irgendwie mich gefunden.
Also
das war nie ein Plan. Also ich hatte das nie auf dem Schirm, dass ich das mal machen möchte. Ich muss da jetzt ein bisschen länger ausholen.
Mach! Wir haben Zeit!
Ich kann das gar nicht so in, ja. Ja, ich war vorher im Gesundheitswesen tätig und wie das halt so ist im Gesundheitswesen, ne, wirst du voll verheizt. Und die Arbeit an sich hat mir auch gar keinen Spaß gemacht. Wobei ich dann sagen muss, ich war zuletzt in der Praxis, wo ich ein unfassbar schönes Team hatte. Und eigentlich bin ich wegen dem Team da gewesen. Ne? Mhm. Aber die Arbeit an sich, das hat mich nie erfüllt. Im Rettungsdienst war ich auch, bin ITB gefahren. Aber mir hat immer so die Sinnhaftigkeit gefehlt.
Ehrlich, trotzdem also, du eine Retterin warst.
Ja, das war ich ja. Also zuletzt war ich ja wirklich nur in Praxen tätig, im Qualitätsmanagement und so weiter. Und das war so seelenlos. Also das war keine Berufung, sondern das war halt Arbeit, die machst du, damit es gemacht ist. So Abarbeiten von Dingen, von Listen. Ich hatte tatsächlich so einen Schlüsselmoment. Da hatte meine kleine Tochter kam nach Hause von der Schule. Da war sie in der Grundschule und hat gesagt, hey Mama, ich habe voll die coole Hausaufgabe. Ich darf heute aufschreiben, was ich mal werden will, wenn ich groß bin. Dann sage ich, oh mega, zeig mal, was hast du denn geschrieben. Ich sehe das noch so, ich sehe mich noch so in dieser Szene, ne, dass die Kleine stand vor mir, so blonde Zöpfchen und so eine blaue Latzhose hatte sie an einem kleinen Regenbogen vorne drauf, ne. Und dann schaue ich so in ihr Heft. Und dann stand da dieser Satz, wenn ich mal groß bin, dann will ich so werden wie Mama. So, und in mir drin, in diesem Moment, kennst du das, wenn du so eine Reaktion hast, die du gar nicht kontrollieren kannst, wie so ein Reflex, ne? Hat sich alles zusammengezogen und ich dachte nur so, oh Gott, um Gottes Willen, bitte nicht.
Ehrlich?
Also ich will alles für meine Kinder, aber nicht, dass sie so werden wie ich. Ich war einfach komplett unglücklich mit meinem Leben, mit meiner Beziehung, mit meinem Job. Ich war sexuell auch total unerfüllt, weil ich gar nicht wusste, was das ist, wie das geht. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass ich irgendwie im falschen Leben feststecke. Also trotzdem, dass ich eigentlich alles hatte, ne, schönes Haus mit weißem Gartenzaun, Familie, Kinder, zwei Hunde oder einer war das damals, da war immer so ein, ja, so eine Leere einfach, so eine, das ist jetzt gemein zu sagen, ne, wenn du Mama bist und sagst, dir hat die Sinnhaftigkeit gefehlt. Natürlich sind Kinder ein sehr großer Sinn und füllen dein Herz bis oben hin voll, aber ich hatte immer das Gefühl, es fehlt irgendwie was, ne? Mhm. So, und dann habe ich halt gedacht, okay, verdammte Axt, ich will nicht, dass meine Kinder sich an mir ein Beispiel nehmen. Das ist ja furchtbar. Ich habe überhaupt kein Selbstvertrauen. Ja, ich kann keine Grenzen setzen. Ich stehe nicht für mich ein. Und Und dann dachte ich so, nee, das möchte ich nicht für die. Aber es bringt ja nichts, Kindern zu erzählen, was sie machen sollen. Machen sie ja eh nicht, ne?
Ja.
Wissen wir alle. Sondern wenn ich möchte, dass meine beiden Töchter selbstbewusste und glückliche Frauen werden, dann muss ich ihnen halt vorleben, wie das geht. Und da habe ich für mich verstanden, dass ich einfach ja an meinem Leben was drehen muss.
Boah, das macht richtig was mit mir. Ich habe fast Tränen in den Augen.
Ich sehe es gerade.
Ich bin ganz gerührt. Bin ganz gerührt.
Ja, weil ich habe es für mich selber nie geschafft, für mich einzustehen. Aber dann dachte ich, hey, aber ich muss das für meine Kinder machen, weil die brauchen ein weibliches Vorbild. Und dann habe ich mein Leben einmal komplett umgekrempelt, ne? Und habe dann ganz viele Ausbildungen einfach gemacht, Coaching-Ausbildungen und so weiter. Und habe dann angefangen, mit Männern zusammenzuarbeiten. Also ich habe wirklich ausschließlich mit Männern gearbeitet, weil mir das immer schon leicht fiel. Also ich hatte immer schon einen sehr einfachen Zugang zu Männern. War auch so, ja, ich war immer die mit den Jungs rumhing. Also, war so ein Trommlermädchen, ja. Ich habe getrommelt, habe Schlagzeug gespielt, habe meinen Motorradführerschein gemacht, war in der Feuerwehr. Also ich war immer so der Buddy irgendwie.
Das ist ja Wahnsinn, weil wenn man dich sieht, wir sind ähnlich groß, ähnlich zierlich. Das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Krass.
Ja, war so das Mädel, das so, weiß ich, mit der eigenen Maschine mit den Motorradgangstern rumgefahren ist. Und worauf wollte ich hinaus? Ach so, ja, genau. Dann habe ich mit Männern zusammengearbeitet und ich kam ja aus dem Qualitätsmanagement und dachte so, okay, mache ich halt so im organisatorischen Bereich halt was, da bin ich total gut drin. Spoiler, bin ich nicht. Ich bin richtig schlecht da drin. Und habe dann mit denen so, ja, Lebensqualität, Work-Life-Balance, also Geschäftsleute, die eben ein Thema haben mit Familie, das alles unter einen Hut zu bringen. Und oh Gott, es war so langweilig. Es war so langweilig, wenn ich die Reels von mir angesehen habe. Mir sind ja echt die Füße eingeschlafen, du.
Ja, das ist heute aber nicht mehr so.
Ja, nee, das ist heute nicht mehr so. Aber ja, und dann war das irgendwie so ein Selbstläufer, dass diese Männer mich dann irgendwann angefangen haben, nach intimeren Dingen um Rat zu fragen. Und das ist aber so ein Aspekt, es war immer schon so in meinem Leben, dass Menschen mir gern ihren Kram erzählt haben. Also von klein auf irgendwie. Also auch wenn ich gar nicht danach gefragt habe. Es hieß immer so, Mann, fällt mir so leicht, dir Sachen zu erzählen, die ich sonst noch keinem erzählt habe. Und ich glaube, ich bin ja immer kein so ein Fan davon, weißt du, so die ganzen Titel aufzuzählen und was man so hat. Du hast, was für Ausbildungen man gemacht hat. Du hast vorhin auch ja jede Menge aufgezählt und dann gesagt, ja, du hilfst Menschen, glücklicher zu werden. Mhm. Und ich finde, das ist irgendwie so der größte Titel, den man haben kann.
Stimmt.
Scheiß auf die Zertifikate, ja, die du dir an die Wand pflasterst. Und das war eben schon immer so. Ich glaube, ich kann gut einen Raum für Menschen aufmachen und den auch halten. Und das ist was, das kannst du nicht lernen auf keiner Schule.
Nee, das stimmt.
Hast du oder hast du nicht?
Ja.
Und deswegen fingen die eben an, ganz natürlich mir von ihrem absolut intimsten Kram halt zu erzählen. Dann haben mich um Rat gefragt, ne, bei sexuellen Dingen. Und ich dachte halt so, um Gottes Willen, ich habe da gar keine Ahnung von. Also ich habe keine Ausbildung und nichts, ne. Und weil ich ja, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass ich auch ein sehr pragmatischer Mensch bin. Weil ich ein sehr pragmatischer Mensch bin, dachte ich so, okay, ich habe eine Vagina, die nicht. Also bin ich den einen Schritt voraus. Und habe dann einfach so intuitiv gesagt, ja, mach doch mal so, ne? Und das hat erstaunlicherweise richtig gut funktioniert. Und dann kamen die irgendwann nicht mehr wegen diesem Work-Life-Balance-Kram, den sie da hatten und Stressmanagement oder so, sondern haben mich gezielt wegen intimen Dingen zu Rate gezogen. Und ich habe gemerkt, dass mir das einen Riesenspaß macht. Also ich habe mich da ging bei mir irgendwie der Knopf auf. Und dann habe ich angefangen, auf Social Media darüber zu sprechen und habe dann auch ziemlich schnell mein Sexologiestudium angefangen. Und dann war mir, also ich glaube, dass das so ein bisschen Schicksal war. Ich glaube schon, dass das meine Aufgabe auf dieser Welt ist, Menschen mit diesen Themen einfach weiterzuhelfen, weil ich selber durch so vieles durchgegangen bin. Also ich habe einfach Erfahrungen gemacht, die mich sehr geprägt haben und dazu geführt haben, dass ich ja einfach keinen Zugang zu meinem Körper hatte. Ganz lange. Und das habe ich selber erstmal dann mit Mitte 30 lernen dürfen. Ja, also mich selbst entdecken, meine eigene Sexualität, wie ich überhaupt funktioniere, mein sexuelles System. Und das, ich glaube, es macht, also in meinem Kopf macht es Sinn, diesen Weg gegangen zu sein, eine ganz, oder keinen Zugang zur eigenen Sexualität zu haben, das zu durchlaufen und dann anderen Menschen in genau dem Bereich weiterzuhelfen.
Und zum Glück, auch hier wirklich, Sonja, zum Glück, ich finde es nämlich auch total faszinierend, weil ich kenne dich auch schon länger auf Social Media und du hast wirklich, als ich dich das erste oder die ersten Male gesehen habe, wirklich eine direkte Ansprache an die Männer gemacht. Also du coachst beides, ne, Männer, Frauen, Paare, aber ich finde schon, dass du einen echt guten Zugang hast und eine richtig tolle Sprache, um mit Männern zu sprechen. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder sowas, aber du bist sehr herausfordernd oder auffordernd, ne? Also du hast Eier. Punkt. Ja, du hast richtig Eier. Ich weiß auch noch ganz am Anfang, da hast du oft das USP gehabt, dass du einen Hut auf hattest. Da ist so ein Hut immer schräg auf und ich guckte euch auf Instagram an. Hier sitzt natürlich eine wunderschöne Frau und dann, wie du da so präsent wirklich vor dem Bildschirm oder vor deiner Kamera sitzt und mit dem Hut und wirklich ganz konkrete Dinge ansprichst, das fand ich bewundernswert, wirklich bewundernswert.
Es ist so lustig, weil dieser Hut nie geplant war, sondern ich habe eine Autoimmunerkrankung und ich vertrag keine Sonne, also ich darf nicht in direktes Sonnenlicht und ich habe einfach immer einen Hut auf im Sommer und bin dann, habe den einfach nicht ausgezogen, wenn ich Reels gemacht habe. Ja, also wenn ich draußen im Garten war oder so, der war halt einfach zufällig, war immer irgendein Hut auf dem Kopf. Ne?
Ja, aber das wurde dann dein, wirklich ein Erkennungsmerkmal für dich.
Ja, witzig, ne?
Apropos Männer, das finde ich nämlich auch spannendst. Du bekommst von mir ja ein Geschenk, liebe Sonja, von Amorelli. Denn Midlife Crisis is empowered by Amorelli. Und manchmal frage ich so vorher ab, damit ich einschätzen kann, was ich schenken darf. Und wir sind uns, glaube ich, relativ einig. Und deswegen habe ich in dem Gespräch schon rausgehört, du bekommst von mir heute von Amorelli ein Penisring-Set mit dem passenden Gleitgel dazu. Und damit, falls du dann auch noch Lust auf Massage bekommst, eine Vanille-Massagekerze.
Vielen Dank.
Viel Spaß damit beim Spielen.
Schön. Soll ich den jetzt auspacken?
Ja, du kannst gerne mal aufmachen, damit du mal anguckst.
Bin schon ganz gespannt.
Das sind nämlich drei verschiedene, also Größen insofern, dass die Ringe unterschiedliche Stärken haben. Und wer noch nie mit einem Penisring gespielt hat, sage ich jetzt mal, die haben eine ganz unfassbar, unglaublich weiche Oberfläche.
Oh, die fühlt sich richtig gut.
Ja, ne? Mhm. Und damit kann man sozusagen massieren. Außen oder überstülpen. Immer bitte mit Gleitgel, sage ich sowieso grundsätzlich bei den ganzen Toys. Das ist ganz wichtig. Die sind auch noch bunt und die machen Spaß. Und wenn du sie ausprobierst, wirst du für eine Sekunde an mich denken, liebe Sonja.
Das war doch dein Ziel, gib's zu.
Apropos Amorelli. Früher hätte ich mich sowas nie getraut, nie so offen darüber zu reden, wie Penisring. Da hätte ich das Wort schon gar nicht rausgebracht. Und da habe ich auch noch mein Sexspielzeug versteckt. Heute sitze ich hier am Küchentisch und verschenke ganz selbstverständlich Toys und stehe auch zu meinen eigenen. Und die kommen von Amorelli. Diese Entwicklung sagt eigentlich alles darüber, wofür Midlife Crisis steht. Für Offenheit, für Selbstannahme und dafür, dass wir uns für unsere Lust nicht entschuldigen müssen. Amorelli begleitet genau diesen Weg, wertschätzend, hochwertig und absolut schamfrei. Und mit dem Code MILF, M-I-L-F, bekommt ihr 15% auf das ganze Sortiment, auch auf reduziertes. 70 Euro Mindestbestellwert und der Code ist gültig bis zum 30.06.26. So, Sonja, viel Spaß mit den Penisringen.
Ich sag's nochmal.
Oh ja, bitte. Ich habe jetzt auch ihre Nummer, Leute. Ich habe ihre Nummer.
Ich schreibe dir eine kurze WhatsApp. Hab gerade an dich gedacht.
Und dann weiß ich schon Bescheid. Ja, das sind halt wirklich auch so Sachen. Ich habe ja nicht mit meinem Mann darüber gesprochen gehabt. Und so kleine Details. Oder einfach auch mal Dinge auszuprobieren und sich mit seinem Körper selber zu beschäftigen und sich in sich wieder wohl zu fühlen. Und du hast ja das Buch geschrieben, Der Elefant in deinem Bett. Mhm. Und ich habe schon eine Passage, einen Auszug gelesen. Und du machst dir keine Vorstellung, Sonja, was das mit meinem Herzen gemacht hat.
Ehrlich?
Ich komme nämlich auf eine ganz bestimmte Sache. Und zwar hast du gesagt, dass eigentlich die beste Möglichkeit, um in seinen Körper zu kommen, tanzen ist.
Absolut.
Sie sagt absolut.
Absolut, das unterschreibe ich zu 100%.
Ja, du tanzt Bachata, ne?
Ja, habe ich mal.
Hast du mal.
Jetzt gerade nicht mehr so aktiv, weil ich gerade andere Prioritäten habe, aber ich habe das mal richtig verrückt intensiv gemacht eine ganze Zeit lang. Bin auch zu Festivals geflogen.
Ehrlich?
Ungarn und so.
Oh, das ist aber auch eine schöne Art. Also ich mache ja gar keinen Paartanz, vielleicht sollte ich das auch mal wieder machen, weil das ist nochmal eine andere Qualität. Würde ich sagen, und sich führen lassen und drauf einlassen, ne? Dieser Spannungsaufbau, der dann auch entsteht.
Also ich schicke tatsächlich auch des Öfteren mal, wenn ich Frauen bei mir in der Praxis habe, die so ein Thema haben mit Kontrolle und Loslassen, und sich nicht hingeben können. Oder Frauen, die eben nicht in ihrem Körper richtig drin sind, die schicke ich ganz oft bei uns in Ravensburg zur Tanzschule.
Oh, wie schön.
Ja, also parallel halt, ne? Zur Arbeit mit mir, weil die da einfach so Bachata Lady Styling Gruppen auch haben oder eben auch Paartanz Bachata. Du kommst wirklich in deinen Körper rein. Du kriegst einen ganz anderen Bezug dazu. Ja. Ne? Und ich sage auch immer jedem, auch wenn du überhaupt keine Tanzerfahrung hast, mach das. Also ich bin ja Leistungssportlerin gewesen, ne? Geräteturnen und ganz ehrlich, ich habe am Anfang ausgesehen wie so ein Lauch, der sich im Kreis dreht.
Wirklich?
Und so siehst du halt einfach ein halbes Jahr aus, ja? Aber dann wird's gut.
Ja, es kommt ja beim Tanzen auch überhaupt nicht. Also klar, wenn man sich so sieht in den Spiegeln, dann will man natürlich irgendwie schon schön aussehen. Aber grundsätzlich beim Tanzen, bei der puren Tanzbewegung geht es ja gar nicht auch darum, wie es aussieht.
Nee, gar nicht. Aber gerade dieses Bachata, du lernst einfach auch dein Oberkörper, deinen Unterkörper zu mobilisieren, auch getrennt voneinander und kommst in so fließende Bewegung rein. Und das ist super für die Sexualität. Also ja. Diese fließenden Wellenbewegungen, die üben wir auch in der Praxis.
Da will ich nämlich genau drauf hinaus, weil du schreibst Hingabe und Hüftschwung.
Ja.
Ach, da, was für eine tolle Kombination. Darf ich das für mich adaptieren für Tanz dich glücklich? Bei Tanz dich glücklich gibt's Hingabe und Hüftschwung. Und du beschreibst nämlich eine Übung und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Mhm. Und zwar beschreibst du die liegende Acht. Mhm. Mache ich in jeder Tanz dich glücklich Session.
Nein, echt?
Ich schwör's dir, Sonja. Weil das ist einfach die schönste Bewegung. Und wenn ich die jetzt mal kurz als Tanz- und Gymnastiklehrerin euch erklären darf.
Darfst du.
Weil das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Dazu stellt man sich hüftbreit auf, ein bisschen lockerer, also wirklich einen schönen Stand auf den Füßen, immer schön die Knie gebeugt. Weil je weicher du die Knie machst, umso leichter lässt sich die Hüfte bewegen. Dann hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum. Und dann nimmt man sein Becken und formt damit eine liegende Acht. Ja, die kann man richtig schön weich, ganz langsam und geschmeidig machen und richtig genüsslich. Und ich finde das Beste an der liegenden Acht, das ist so eine kleine Herausforderung. Ich habe euch auch einen Musiktipp, welchen Song ihr dazu benutzen könnt, weil den nehme ich wirklich gerne dazu her. Der hat einfach so einen schönen Rhythmus und eine schöne Geschwindigkeit. Ihr werdet feststellen, wenn ihr das zum ersten Mal macht, du fängst ganz automatisch mit einer Seite an, mit einer Richtung. Mhm. Das ist wie schreib und du nimmst die rechte Hand oder die linke Hand, was deine Schrifthand ist, und dann schreibst du. Mhm. Und so macht es dein Becken auch, weil das ein gelerntes Bewegungsmuster ist, immer eins. Und wenn du dich jetzt noch ein bisschen herausfordern möchtest und vor allem so die Synapsen neu sortieren möchtest und wirklich auch mal ein bisschen was, ja, ich sage immer ganz gerne, was Intelligentes mit deinem Körper machen möchtest, dann machst du die Bewegung erstmal in diese Richtung, wo du angefangen hast, und dann drehst du sie um, in spiegelverkehrt und in die andere Richtung. Es wird sich für einen Moment komisch anfühlen. Es fühlt sich wirklich dann auch so an, wenn du Rechtshänder bist, du schreibst mit links. Aber das wird dir nochmal was mit deiner Sensibilität machen. Leute, die liegende Acht ist sowieso das Zeichen der Unendlichkeit. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter ausholen, dass das was mit der Schwingung deiner Zellmembranen macht. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Du stellst dir lieber, und das machst du nach der Folge, Musik an, und ich gebe dir jetzt den Tipp, Let Me Love You von Mario ist der Song. Findest du überall, wo es Musik gibt, und dann stellst du dich hin und probierst es mal aus. Und dann denkst du, die jetzt oder der jetzt zuhört, an Sonja und mich. Aber das fand ich wirklich spannend, dass du das so in dem Buch auch so beschrieben hast und genau die liegende Acht die ist einfach, die macht was mit der Hüfte, mit dem Becken, mit allem, gell? Mhm. Wie bist du da drauf gekommen? Hast du es selber ausprobiert?
Zum Bachata, meinst du?
Ja, nee, das mit der liegenden Acht, weil die Bewegung so besonders ist.
Das ist zum einen ein sehr zentrales Element im Bachata. Das ist die Grundbewegung eigentlich.
Echt?
Ja. Genau. Und es ist witzigerweise auch ein Element in der Sexualtherapie. Also es ist voll witzig, ne?
Das bedeutet, dass man das mal übt, wenn man drauf sitzt zum Beispiel?
Nee, auch im Stehen, also auch mit Männern, den empfehle ich dann, stell dir vor, du hättest jetzt einen Stift zum Beispiel an deinem Penis und du malst so diese Acht auf dem Blatt Papier, das unter dir liegt, ne? Hüftbreit stehend. Weil auch Männer dürfen ins Fließen kommen in der Sexualität.
Ach, es fühlt sich auch ehrlich gesagt viel besser an, wenn der fließen lässt. Also nicht... Jetzt hättet ihr mal gerade Sonjas Gesichtsausdruck sehen sollen. Ich habe jetzt neulich gesagt, bei mir fällt es auch unheimlich schwer, immer noch, also mit jemandem, mit dem ich Sex habe, über Sex zu sprechen. Also ich mache mal wieder eine Pause. Das mit dem Dating hier in Berlin, da muss ich mich erstmal so ein bisschen richtig nochmal sortieren. Aber das ist so eine meiner nächsten wirklich großen Aufgaben, auch bei mir selber. Es ist abgefahren. Ich mache den Podcast, spreche total offen über Sex, aber da kriege ich es nicht hin. Dann habe ich aber, letzten Sommer ein bisschen gedatet, da habe ich gesagt, oh, ja, wie er denn das machen soll. Und dann habe ich gesagt, ich würde mir wünschen, du würdest mich mit deinem Penis von innen massieren. Mhm. Das wäre so langsam und wirklich, und wenn ich mir dann, weißt du, und wenn er eine geschmeidige Hüftbewegung drauf hat. Oh. Oder? Anstatt dieses rein-raus bewegen, sondern wirklich in dieser weichen Hüftbewegung. Ja. Aber das ist ja toll.
Die Welt braucht weniger Bumser.
Amen.
Wir sollten so einen Aufkleber für die Autos machen.
Ja. Die Welt braucht weniger, es könnte fast die Titelfolge heißen. Nein, das mache ich nicht. Aber das, seht ihr, das meinte ich damit, dass du wirklich einfach mal raushaust und ein bisschen provokant bist.
Ja, ich mache das auch. Weißt du, schau mal, ich möchte einfach die Menschen da abholen, wo sie sind. Und ich kriege auch viel Kritik für die Art und Weise, wie ich auf Social Media spreche. Mhm. Aber ich glaube, auch gerade im feministischen Kontext dürfen wir viel mehr umdenken und die Sprache der lernen, die Sprache der Menschen zu sprechen, die wir eigentlich selber zum Umdenken bewegen wollen.
Hm.
Also, verstehst du, was ich meine? Gerade die, wenn ich oft höre, dass Frauen sich über weiße Cis-Männer beschweren und deren Verhaltensweisen. Diese Menschen wissen wahrscheinlich nicht mal, was ein Cis-Mann ist. Die fühlen sich da gar nicht angesprochen.
Stimmt.
Verstehst du?
Stimmt.
Und deswegen, ich finde, dass mein Beruf sehr feministisch ist.
Absolut.
Auch wenn ich viel Kritik ernte und immer wieder an die Rübe geworfen bekomme.
Ehrlich?
Ja, natürlich. Weil ich natürlich schon die ein oder anderen Karlauer da mal raushaue. Aber ich hole einfach Menschen dort ab, wo sie sind. Und das, ich finde, wenn wir etwas in der Welt bewegen wollen, dann dürfen wir lernen, genau das zu tun. Lerne in der Sprache deines Gegenübers oder des Menschen zu sprechen, den du erreichen möchtest, nicht in deiner eigenen.
Wow, ist das schlau.
Gell?
Ja.
Manchmal weiß ich auf was.
Das ist aber wirklich richtig schlau. Ist es auch so, dass du, weil das könnte ich mir vorstellen oder habe ich so im Kopf, wenn du eben einen Klienten hast, dass du dann zu ihm was sagst und der reagiert dann sauer oder aggressiv oder wütend, weil du ihn auf was ansprichst. Das ist ja leider oft, habe ich die Erfahrung gemacht, Männer machen ja so zu emotional so schnell.
Ja.
Klar, die kommen zu dir, wollen Hilfe haben, aber ich könnte mir auch vorstellen, da ist dann mal so, wenn du so piekst, weil dann ist das Coaching ja gut. Du gehst ja auch an die Stellen, wo es weh tut. Ne? Also ich kenne das auch von den Coachings, die ich gemacht habe. Ich bin auch schon einmal kurz aufgestanden und wollte gehen, weil es zu krass war, weil die mir was ins Gesicht gesagt hat, wo ich dachte, du kannst dich mal am Arsch lecken. Ja? Aber dann funktioniert's ja, wenn man sich so gegen was wehrt, wenn es weh tut oder zumindest.
Ja.
Aber also ist das schon passiert?
Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext ich auch jetzt mit jemandem arbeite. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der, ich sag mal, wo ich ausschließlich auf Mindset-Ebene arbeite, den Leuten trete ich richtig in den Arsch. Ne? da gibt's auch keine Entschuldigungen. Dann machen oder nicht machen und rumpimmeln ist halt nicht, ne? Wenn ich jetzt aber im sexualtherapeutischen Kontext arbeite mit jemandem, der wirklich ein tief sitzendes Thema einfach hat, dann gehe ich da natürlich ganz anders vor. Und generell ist es so, dass ich die Menschen, die bei mir in der Praxis sitzen, erstmal arbeitsfähig machen muss. Und gerade Männer, die emotional oft dicht machen, die hole ich zuerst mal in den Körper. Ja, also wir regulieren das Nervensystem. Ich hole die viel mehr in ihren Körper, damit die sich überhaupt erstmal öffnen können für das, was ich da sage. Weil du musst dir vorstellen, ein Mann hat ein Thema mit, ich weiß nicht, auch Männer haben übrigens Themen mit Unlust, ja, oder mit Erektionsschwierigkeiten oder vorzeitigem Samenerguss oder weiß der Geier was. Und der hat da noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Dieses Thema ist so schambehaftet für diesen Menschen, da brauche ich nicht pieksen. Das wäre völlig fehl am Platz.
Ja,
sondern
okay.
Ich muss die Leute erstmal arbeitsfähig machen und eine gemeinsame Basis schaffen, bevor ich überhaupt in die Veränderung gehe. Und ich finde immer, die Basis, die Verbindung zwischen dem Klienten und mir, ist eigentlich ein Dreiviertel der Arbeit. Die muss stimmen.
Ja.
Und deswegen behalte ich mir das auch vor. Wenn ich merke, da kommt jemand zum Erstgespräch und ich merke, da kommt keine Verbindung zustande, das matcht nicht. Oder ich habe auch Leute, die vielleicht wegen meiner Bekanntheit oder Fachexpertise zu mir kommen, die mich aber persönlich blöd finden.
Wie kann sowas passieren?
Aber gut. Ja, oder dann kommt diese Zusammenarbeit auch nicht zustande, ne? Weil ich möchte ja das maximal beste Ergebnis für denjenigen einfach rausholen. Und das funktioniert nur, wenn wir wirklich eine gute Verbindung haben.
Das glaube ich dir. Kriegst du dann so von den Frauen, wenn du die Männer behandelst, kriegst du von den Frauen auch Rückmeldung und Feedback?
Ja, aber viele Männer kommen auch und sagen den Frauen nichts.
Ach ehrlich, die kommen heimlich zu dir?
Heimlich, ja.
Aber die muss es doch dann merken, weil also wenn...
Wahrscheinlich.
Die muss das sagen, hoppala, ja. Was ist denn hier los?
Also ich überlasse das immer jedem selber, wie er das zu Hause kommuniziert. Und ich habe auch für mich so eine Regel, wenn ich in Ravensburg, ich sehe natürlich in Ravensburg, wenn ich auf dem Markt bin oder so, ne? Am Wochenende, ich sehe viele Klienten, aber ich grüße niemanden. Also ich kenne die Leute immer generell nicht auf der Straße, weil ich einfach auch oft nicht weiß, wenn die da jetzt mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin kommen, wissen die das überhaupt, ne? Und ich sag immer erst dann Hallo, wenn man mich zuerst grüßt, weil das einfach eine Sache der Diskretion ist.
Ich bin schon wieder so naiv und dusselig, natürlich, du hast ja voll recht, ich habe da eine ganz andere Richtung gedacht. Dass die stolz sind, zu dir zu kommen. Aber nee, natürlich nicht. Das ist ja eine Problematik. Ich hatte ja auch schon ein paar Männer jetzt hier im Podcast, unter anderem Kalle, die Silvesterfolge, der meinte eben auch, dass es einfach unter Männern wird nicht über Sex gesprochen. Mhm. Auch der Thomas, der hat der Ussi, das ist ein Masturbator für Männer erfunden, der hat das Gleiche gesagt. Der wollte auch Testpersonen finden, die ihm dann konkret sagen können, wie sich das anfühlt. Ich sag, es war unglaublich, es hat fast nicht geklappt, weil die nicht drüber sprechen können. Ja. Mhm. Und weil Männer sich halt nicht austauschen. Ja, ich hab Zeug fake. Ja, mein Bayerisch kommt schon wieder raus. Darüber wird geredet oder angegeben oder sowas. Aber wenn es wirklich um Problematiken geht, da spricht keiner drüber.
Ganz schambehaftet.
Ganz. Und ja, ist ja auch, man muss seinen Mann stehen, wenn da irgendwas nicht funktioniert oder der Penis nicht funktionstüchtig ist. Das ist ja, da leiden die ja.
Ja, aber es ist bei Frauen genauso, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Klientin habe, die unter Vaginismus leidet. Also ganz kurz, das ist, das ist eine unwillkürliche Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, sodass einfach kein Einführen möglich ist. Also weder Finger noch Tampon noch vom Penis erst gar nicht zu sprechen, ne? Diese Frauen kommen sich derart kaputt vor und defizitär.
Oh.
Ne? Also die glauben halt echt, es stimmt irgendwas nicht mit ihnen. Und auch der Weg, bis die erstmal bei mir in der Praxis dann sind, weil das tatsächlich auch noch so unerforscht ist, dass viele Gynäkologen auch gar nicht wissen, was das ist oder wie sie damit umgehen. Da habe ich schon die dollsten, also da hatte ich gerade letztens, hat mir einer erzählt, da hat der Gynäkologe gesagt, sie soll doch mal Jod in die Vagina schmieren.
Was?
Ja, wirklich. Das kann man gar nicht glauben, ne? Da kommen Sachen, also von
der mittelalterlich hier
studierten Mediziner, ne? Und der Weg, bis solche Frauen, die einfach, oder Dyspareunien, also einfach Schmerzen im Bereich der Vulva, die unerklärlich sind. Viele wissen nicht, dass es solche Erkrankungen einfach gibt. Und bis die dann mal bei einem Sexologen oder bei einer Sexologin sind, das dauert oft Jahre. bis das auch richtig diagnostiziert wird.
Wahnsinn, also ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde das unbedingt aufheben wollen. Also ich bin aber auch jemanden, also ich kann ganz schlecht Schmerzen aushalten. Mhm. Oh, ich bin total schmerzempfindlich. Nehme nie Kopfschmerzenmittel oder sowas, aber wenn es mal irgendwo zwickt, also es war auch damals schon, ne, wo ich so Hardcore-Aerobic-Trainerin war, ja. Wenn es irgendwo zwickt, ich bin sofort zum Arzt gegangen oder sofort zum Osteopathen und habe mir sofort helfen lassen, weil ich kann das, aber das könnte ich nicht aushalten. Und ich glaube, gerade auch in dem Fall, wenn es um Sexualität geht, ich meine, wie gesagt, ich lehne mich jetzt echt aus dem Fenster, weil ich habe es ja auch nicht gemacht, dass ich mit meinem Mann besser sprechen kann. Wobei, hätten wir wirklich Problematiken gehabt mit dem Sex, wäre es wahrscheinlich schon dazu gekommen. Du hast auch ein ganz großes Thema, weil ich vorhin Sat.1 Frühstücksfernsehen gesagt habe, da hast du über das Thema Fake-Orgasmen gesprochen, also vorgetäuschte Orgasmen. Ja. Das habe ich mir auch nochmal angeguckt, den Bericht bei dir, und habe ich mich wirklich, da hat bei mir ein bisschen gepiekst. Mhm.
Also erzähl mal was. Spannend.
Es ist sehr lange her, aber ich habe das tatsächlich mal ein Jahr durchgezogen. Und du hast eben im Fernsehen gesagt, ja, dass das wirklich 80% aller Frauen.
Ich habe das 35 Jahre lang durchgezogen.
Boah, aber weißt du, was das macht jetzt mit mir? Das erleichtert mich jetzt total. Das nimmt mir voll den Druck raus. Warum hast du es gemacht?
Weil ich... Viele, also gerade Männer stellen sich das ja immer so einfach vor, dass man einfach einen Orgasmus kriegen kann, aber es ist nicht gegeben, dass jeder Körper, jedes Gehirn weiß, wie das geht. Mhm. Und ich habe mich zum Beispiel nie selbst angefasst aufgrund meines nicht vorhandenen Körperbezugs und der Erfahrung, die ich da einfach machen musste. Und ich wusste schlichtweg nicht, wie das geht.
Kein Scheiß.
Das ist ja faszinierend. Wo ich da auch anfassen muss. Oder also ich wollte mich ja auch selber gar nicht anfassen. Das war für mich ja, also selber anfassen war einfach Sperrgebiet. Aha. Das war gar nicht, das. Ich sah gar keinen Grund, das zu machen. Das war einfach, wie soll ich denn das beschreiben? Also wenn ich selber mein Geschlecht hätte beschreiben müssen, das mache ich ja mit meinen KlientInnen in der Praxis immer. Ich hätte wahrscheinlich viele Jahre lang gesagt, es fühlt sich an wie so ein Klumpen Ton. Da unten.
Oh, wow.
Also auch da unten, ne? Das war da unten. Ja, das war voll negativ konnotiert. Also negativ verbunden in meinem Kopf irgendwie. Und das war für mich was, da fasst man sich nicht an, außer halt zum Waschen, ne? Mhm. Schnell waschen, sauber machen, aber ja.
Aber was für eine Wendung dann dein Leben angenommen hat.
Oh, und heute, ich habe eine so schöne Vulva.
Yes! Yes, ich recke die Arme zum Himmel. Meine ist auch so schön. Meine
oh mein Gott,
so
wir
schön.
Haben eine wundervolle Beziehung und wir verstehen uns richtig gut.
Ehrlich. Oh, ist das toll. Also keine Orgasmus-Vortäuschungsmanöver mehr.
Nee, 100 Jahren nicht mehr, du liebe Güte.
Ich habe es damals gemacht, um demjenigen richtigen Gefallen zu tun. Ich wollte gefallen, unbedingt. Ich war so verliebt und der stand aber auf eine Art von Sex, die mir eigentlich überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Eben Bumsen.
Ja.
Ne? Also es gibt ja schönes Bumsen und nicht, also geschmacklich immer, ne? Aber so ein
wie so eine Singer-Nähmaschine.
Oh, ich liebe die Singer-Nähmaschine. Versteht mich nicht falsch, ich nähe sehr gerne, aber aber dieses, das ist nix, das war nix, aber ich war so verliebt und ich wusste, da führt kein Weg dran, also da komme ich gar nicht hin, wenn das seine Art von Sex ist, da komme ich nicht, ne, weil ich brauche halt Zeitlupe und da ist natürlich die Schnelligkeit genau das Gegenteil und ich habe das echt immer so getimt und du hast es eben auch im Fernsehen gesagt, dass Frauen das auch oft machen, damit es endlich vorbei ist.
Ja.
Und das ist das auch, was mich getroffen hat, weil es stimmt.
Ja, weil es stimmt. Ne? Wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, wir machen das. Warum machen wir das? Und dann ist die Frage, wann war der Punkt in deinem Leben, wo du dich dazu entschieden hast, deine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen und die deines Partners für wichtiger zu nehmen als deine eigene?
Jetzt habe ich extra die Pause gelassen. Wow. Wow.
Ja.
Genau so ist es nämlich. Und wenn man da einmal reingerutscht ist in dieses Feld von...
Kommen sie nicht mehr raus,
nein.
Ne?
Ja. Und da kommst du auch ohne Hilfe einfach nicht mehr raus.
Genau.
Also ich hätte auch nicht, es wurde ich neulich gefragt, was hättest du denn gemacht, wenn du mit deinem Mann, wenn du irgendwann mal angefangen hättest zu sprechen oder wenn ich das da gemacht hätte, meinst du, ihr wärt noch zusammen gewesen oder so? Wir waren da so verkeilt in der Situation. Also wir sind da nicht rausgekommen. Es war einfach zu spät. Es war viel zu spät. Und dann plötzlich auch das Rad so umzudrehen und wirklich sich zu trauen, Dinge zu sagen. Und größten Respekt an alle, die versuchen, das Ruder rumzureißen. Ihr kriegt alle eine Krone dafür, ja. Aber ich kann nur den Rat sagen, mach's nicht zu spät. Mach's einfach nicht zu spät, weil es ist so, so, so schwierig.
Es ist auch verlorene Lebenszeit.
Ja.
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 Die Zeit gibt dir keiner mehr wieder.
Ja.
Rechne mal, mir kommt gerade so der Gedanke, rechne mal die Zeit deiner Fake-Orgasmen, wenn wir die mal addieren würden. Scheiße, oder?
Ja, wirklich scheiße.
Was hätten wir Besseres mit dieser Zeit anfangen können?
Ja. Ich meine, ich hab's danach nie wieder gemacht, weil das war wirklich echt bis am Schluss, das war echt, schäme ich mich auch dafür. Aber
brauchst dich nicht schämen.
Ja, danke.
Gar nicht. Guck mal, du hast ja immer einen Grund, warum du so handelst, wie du handelst, auch unbewusst. Und das ist gar kein Grund, sich zu schämen, sondern das war einfach deine Form der Strategie, ja. um mit dieser Situation so umzugehen.
Spannend, das hat neulich auch, wer hat denn das gesagt? Franziska hat das gesagt, ja. Mhm. Ja, genau so ist es, um einfach da gut auch wieder rauszukommen und mich nicht, mir nicht das Herz brechen zu lassen.
Ja.
Ist dann passiert, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Ja, und auch für Unlust muss man sich nicht schämen. Auch Unlust ist eine Form von Strategie deines Körpers vielleicht, weil dein Körper oft das ausspricht, was dein Mund nicht sagen kann.
Richtig.
Ja.
Aber don't fake orgasms, Ladies, macht's nicht.
Macht es.
Ich meine jetzt auch durch meine Orgasmusstörung, die hoffentlich irgendwann mal aufgehoben ist, aber da.
Also es gibt schon auch eine gute Seite an fake Orgasmen. Wir arbeiten in der Sexologie tatsächlich schon auch mit gefakten Orgasmen. Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel Schwierigkeiten hat, einen zu bekommen, dann sagt man auch so fake it till you make it. Aber eben, es ist ein Unterschied, ob du das für dich machst, um in dem Moment in deinem Körper hereinzuspüren und das einfach schon mal so ein bisschen zu erfahren, wie es wäre, wenn.
Ja.
Oder ob du es machst, um dem anderen zu gefallen.
Ja,
das hat eine ganz andere Energie dahinter, ne?
Stimmt.
Ja.
Du hast auch gesagt, also ich will noch das kurz abschließen, was ich meinte, dass ich das jetzt nicht mehr machen würde, weil ich hätte einfach gern mal wieder einen Orgasmus mit einem anderen Menschen. Und bis das nicht passiert, dann ist ja auch nicht schlimm, wenn man nicht kommt. Also für mich, deswegen kann der Sex ja trotzdem total toll sein. Ja. Aber du hast eben in dem Zusammenhang dann gesagt, es gibt auch Menschen, die können gar keinen Orgasmus kriegen.
Mhm.
Ist das so, Sonja?
Ja.
Ehrlich.
Ah ja, guck mal, wenn ich jetzt nicht an mir gearbeitet hätte, ich wäre wahrscheinlich orgasmuslos gestorben. Es hätte auf meinem Grabstein gestanden.
Ich bin schon wieder total emotional berührt und du hast so einen Witz dann.
Orgasmuslos zurück an den
Return to Sender. Ungeöffnet zurückgeschickt. Das ist immer der Witz beim Dirndl mit den Frauen, die Schleife vorne haben, ungeöffnet zurückgeschickt, ey. Aber echt, ja klar.
Ja.
Weißt du noch, wie es dann war, als du das erste Mal gekommen bist? Erinnerst du dich noch dran?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drüber spreche.
Okay, nein.
Es war, pass auf, es war, also mit einem Mann dann, ne?
Ja.
Es war in Amsterdam.
Ein Mann aus Amsterdam.
Nein, klingt tatsächlich nicht aus Amsterdam, aber ich sag mal so, ich versuche das jetzt so zu beschreiben, dass man das nicht piepsen.
Okay.
Es gibt Dinge, die konntest du zu dieser Zeit in Amsterdam tun, die dazu geführt haben, dass meine Wenigkeit maximal entspannt war. Und ich glaube einfach, dass diese maximale Form der Entspannung, die ich auch gar nicht mehr unter Kontrolle hatte, dazu geführt hat, dass mein Körper das mal konnte, ne? Weil kleiner Exkurs in die Sexologie, mein Nervensystem war viele Jahre unter Daueranspannung Und wenn dein Nervensystem einfach in so einem Überlebensmodus ist, dann spannt dein Körper automatisch mit an. Also ich hatte immer eine sehr hohe Körperspannung, als Leistungsturnerin sowieso. Drahtig, ne? Und in dem Moment konnte ich keine Spannung mehr halten.
Wie sie sich freut, das gefällt mir.
Und dann ging das einfach. So,
okay.
So, dann dachte ich so, ah, so fühlt sich das also an.
Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr froh, dass sich dein Leben so geändert hat. Hey.
Ja, ich auch.
Aber Anna hat in der letzten Folge das eben auch gesagt, dass sie 40 war, als sie den ersten Orgasmus hatte. Und ganz viele Frauen.
Ja, aber guck mal, wie cool, ne? Dann hat man doch noch 40 Jahre vor sich, in dem man einfach geile Orgasmen haben kann. Ist doch super.
Aber gibt's wirklich Menschen, die anatomisch oder was ist das dann? Oder wirklich auch eben sich nie mit sich selber beschäftigen und dann noch nie einen Orgasmus hatten?
Ja, gibt's tatsächlich.
Boah. Das tut mir richtig leid. Weil ich bin ja so ein körperfühliger Mensch. Also durch meine Tanzerei und einfach, ich war schon immer sportlich und immer schon, also ich spüre mich extrem gut. Also mittlerweile auch wirklich so der kleinste Millimeter, wenn ich mich unwohl in der Situation fühle und so, das merke ich sofort. Und ich stehe natürlich voll auf Orgasmen, gebe ich offen zu. Also ich habe jetzt neulich mit einer Frau gesprochen, hat gesagt, also das war so toll. Also da hatte ich so multiple Orgasmen. Ich meine Augen so groß, weil das hatte ich noch nie. Ich wüsste auch nicht, ob das bei mir geht, weil ich finde, mein Orgasmus ist so exorbitant. Es ist wirklich teilweise Sternchen sehen und Glitzer und fliegt Konfetti, dass ich mir das mehrfach gar nicht vorstellen könnte. Aber die meinte, ja, so 6-7 Mal.
Was?
Boah, ey. Gibt's da, kann man das lernen? Multiple Orgasmen?
Bestimmt.
Da könnte ich mal mich mal ein bisschen schlau machen.
Ja, ich glaube, das ist auch, kann auch zyklusabhängig sein.
Ja, stimmt. Man ist ja auch von der Lust her.
Ja, genau. Das ist zyklusabhängig. Ja, ach Gott, wir Frauen, ne? Was sind wir für Wunderwerke der Natur?
Finde ich schon auch.
Zum, so zur Zyklusmitte hin kann das schon sehr leicht mal funktionieren.
Ich rutsche ja gerade so aus dem Zyklus raus mit 52 menopausal.
Ja.
Aber ich merke trotzdem schon noch so die von der Gefühlslage her, die Stimmungsschwankungen.
Und ich kann die auch ohne Menopause. Eine meiner Kernkompetenzen. Dafür zu sorgen, dass alle um mich herum schlechte Laune haben, wenn ich welche habe.
Aber schön, dass du es weißt.
Frag meinen armen Freund.
Ah, geil. Dein Buch, Der Elefant in deinem Bett.
Ja.
Welchen Elefanten meinst du da?
Für mich war der Titel total logisch, weil jeder kennt ja so diesen Elefanten im Raum. Dieses Thema, von dem jeder weiß, dass es da ist, aber keiner traut sich's anzusprechen. Und dann war es für mich total logisch, dass dieses Sexding einfach der Elefant im Bett sein muss. So diese Sexualität, die einfach nicht mehr funktioniert und beide wissen es, aber keiner spricht's an. Aus Scham, aus Angst. Das sind so die zwei Nährstoffe, dieses Elefanten, Scham und Angst. Und dieser Elefant, der repräsentiert für mich im Prinzip alles, was zwischen so einem Paar steht. So die Schuldzuweisung, die Erwartungshaltung, die Wut, der Frust, alles, was unausgesprochen ist. Das Schweigen, das Anschweigen. Ja.
Ja, leider. Das sieht man auch auf dem Titelcover. Darf ich es mal in die Hand nehmen?
Ja.
Das ist nämlich echt super. Also da liegt ein Elefant im Bett. Ja. Und da steht noch dabei, der Schlüssel zu mehr Lust und Nähe im Beziehungsalltag. Das erscheint am 18. Februar. So, ich mache jetzt mal richtig schön Werbung für dich, Sonja. Es erscheint am 18. Februar im Next Level Verlag. Ich denke, man kann es überall kaufen. Du hattest mit Amazon auch so ein bisschen, ne? Die haben es spannend gemacht. Sagen wir es mal so.
Spannend gemacht.
Ja, es ist ja immer, wenn es um Aufklärung und Sexualität geht, da werden einem ja Steine und Stöcke zwischen die Beine geworfen, aber nicht im positiven Sinne, sondern kann dann immer mal ein bisschen dauern. Es ist ein Handbuch, also es liegt gut in der Hand. Es sind in mehrere Kapiteln eingeteilt, ne?
Ja, genau.
Also, dass es sich wirklich gut lesen lässt und dass man es auch teilen kann.
Ja.
und verschenken. Oh, so, das wäre ja auch, weißt du, so ein heimliches Geschenk an den Partner oder die Partnerin.
An Freunde, weil das Spannende ist ja auch immer, die Leute wollen ja immer nicht zugeben, dass sie selber da ein Thema haben. Und dann heißt es immer, ja, ich kenne da jemanden.
Ich frage für einen Freund.
Ich frage für einen Freund. Und hey, das ist aber auch wirklich was. Ich habe schon so viele Leute, die das zur Hochzeit jetzt schon, also die es eingekauft haben, weil sie Menschen kennen, die bald heiraten und gesagt haben, sie wollen das einfach präventiv.
Super.
Finde ich ja total super.
Finde ich auch gut.
Ja. Und ich habe auch so ein, also ich habe im Prinzip alles an diesem Buch wirklich selbst entworfen. Also auch das, das Cover ist echt ein Eigenentwurf. Wir hatten über 100 Entwürfe. Es war, ich dachte, oh Gott, ich wollte gar nicht wissen, wie viel Mental Breakdowns mich dieses Cover gekostet hat. Und dann habe ich mir eben auch gedacht, hey, ich möchte diesem Thema die Schwere einfach nehmen. Weil es ist für Paare eine Hürde, dieses Thema anzugehen. Dann habe ich mir überlegt, hey, wie kann ich das denn einfach ein bisschen leichter machen? Und dann habe ich diesen kleinen Elefanten einfach mit ins Buch reingenommen und der taucht da immer wieder auf als Maskottchen quasi in verschiedenen Positionen. Und den habe ich auch selbst entworfen. Wir haben den intern, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, haben wir den immer den Figgy-Fanten genannt. Das ist jetzt, also es ist kein offizieller Name, ne? Verratet es bitte Figgy nicht Fund. Weiter. Aber Figgy Fund fand ich irgendwie.
Finde ich auch gut. Finde ich auch gut.
Ja. Und der ist irgendwie so, der sieht so ein bisschen aus wie, also so eine, man will den nicht haben, so dieses Viech aus Ice Age. Kennst du das so? Ne, so ein bisschen verspult und schusselig und auf der einen Seite süß, aber man will ihn auch irgendwie nicht im Bett haben. Und ja, dieser kleine Elefant, der begleitet den Leser eben durchs Buch und am Ende kannst du ihn einfach am Rüssel packen und vor die Schlafzimmertür stellen.
Oh, das ist aber ein schönes Bild.
Gell?
Ja. Ach, ja. Und wenn es einfach einer Beziehung weiterhilft und die Problematiken ausräumen lässt, ja, das ist so, so wertvoll, weil es macht ja was mit allem, mit der Verbindung, mit der Nähe, mit der Liebe, ne? Ja. Mit seinem eigenen Körpergefühl, mit seinem Selbstbewusstsein, was, wenn da wieder Feuer entsteht oder man wirklich sich traut, ich merke das ja bei mir schon, ja, jedes Mal diesen mutigeren Schritt zu gehen, mutiger drüber zu sprechen, das macht was mit mir und meinem Selbstbewusstsein, meiner Größe. Ich habe schon Gespräche geführt, danach war ich 20 Zentimeter größer, ja, und das ist einfach so eine Persönlichkeitsentwicklung auch für sich selber zu machen, ja. Für sich selber einzugestehen, sich Hilfe zu holen. Ich sag's immer wieder, zu kommunizieren.
Und es macht auch mit dir als Frau was, ne? Also wenn du mich siehst, weil mich fragen ja immer so viele Leute, Sonja, ach Gott, du hast so viel Selbstvertrauen, so, du stehst da hin und so. Leute, ihr hättet mich mal vor 10 Jahren sehen sollen. Ich war echt so ein Mäuschen, ich war eine Wurst, wirklich. Grenzen setzen war gar nicht drin. Ich habe einfach das gemacht, was andere mir gesagt haben. Ne? Und so eigene Träume, Visionen, alles hinten angestellt, weil ich auch so dachte, ja, ach Gott, ich erreiche eh nichts. Ne? Das war so mein Glaubenssatz. Aus mir wird eh nichts. Ja, weil ich auch schon sehr früh solche Sätze gehört habe, wie ja, bist zu dumm fürs Abitur und wenn du Glück hast, kannst bei deinem Vater in die Lehre gehen, dich nimmt eh keiner mit deinen Noten. Und Ich dachte mein Leben lang, ich bin zu dumm, um selbst was auf die Beine zu stellen. Ne? War ich fest davon überzeugt.
Mein Gott, was man alles Kindern antut.
Ja,
ey.
Ja, und dieses in meinen Körper kommen, das hat so viel mit mir gemacht. Auch mit meiner Weiblichkeit. Also ich war früher, war ich echt so ein richtig buschikoses Vibe. Also ganz, also wirklich so Weiblichkeit, ja, ne? Weibliche Bewegung. Pustekuchen, echt nicht, ne? Also ich war nicht umsonst das Motorradmädchen, das getrommelt hat.
Das war die Latzhosenfrau, du mit so ganz raspelkurzen Haaren.
Ja. Oh, okay.
Also diese Weiblichkeit ist auch durch das Tanzen bei mir absolut wieder zurückgekommen.
Ja. Und heute, ich liebe es heute so. Und dieser Prozess, ich will es auch nochmal sagen, ne? Das ist auch bei mir noch gar nicht abgeschlossen. Man wächst ja immer weiter.
Ja, ich glaube auch nicht, habe ich auch mit neulich von jemandem gehört, ich glaube nicht, dass wir dafür hier auf der Welt sind, dass wir irgendwann mal fertig sind zu lernen.
Du bist nie fertig, ne? Ja. Nie, nie. Und das Spannende ist ja auch, dass die Leute immer glauben, dass eine Sexologin den heißesten Ab abgefahrensten Sex überhaupt hat. Da jeden Tag geht die Luzi ab, wenn ich nach Hause komme. Ah, vergesst es, Leute.
Das haben wir im Vorgespräch, haben wir schon beide festgestellt. Wir sind arschlangweilig im Bett. Das musst du erleben.
Ja, genau.
Ich habe das mal neulich zu jemandem gesagt, das hat den richtig angeturnt.
Echt?
Ja, das will ich wissen. Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht.
Ja, die Leute haben da echt so eine Vorstellung, dass ich da irgendwie so einen Keller, glaube ich, auch habe. Ne?
So ein Spielzimmer.
Ja, und den Zahn möchte ich euch aber mal ziehen, liebe Leute. Ich glaube, dass jeder Mensch auf dieser Welt etwas für seine Lust und für seine Sexualität tun darf. Auch jemand wie ich. Ja,
ja.
Also wenn ich mich nicht aktiv darum kümmere, sowieso bei meinem Tagesablauf, den ich habe mit Business und Kindern und ständig unterwegs sein. Also wenn ich nicht aktiv dafür sorge, dass ich lustvoll sein kann und dass ich auch einen Raum in meinem Alltag für Lust habe, also mein Partner und ich, das würde nicht stattfinden.
Mhm.
Könnt ihr vergessen.
Das siehst du mal.
Das ist so eine Illusion, die man aufbaut, aber wir sind auch alles nur Menschen.
Wir sind alle gleich, wir sitzen alle im selben Boot.
Genau.
Wir haben überall Stellschrauben, an denen gedreht werden darf und wir dürfen bis zum Schluss lernen.
Voll.
Ja. Wenn ihr das Buch haben möchtet von Sonja, dann guckt ihr nach der Folge in die Shownotes. Wir sind nämlich jetzt tatsächlich schon am Ende der Sendung.
Schade.
Schade. Aber Sonja, wir sehen uns ja heute zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal.
Nein.
Ihr kriegt alle Infos, da klickt ihr bitte drauf. Könnt ihr vorbestellen, wenn ihr die Folge hört, bevor das Buch erschienen ist. Ansonsten gibt's es danach. Wenn ihr über Sonja noch was wissen wollt, auch da lege ich euch den Link rein. Verteilt bitte Sterne, drückt auf die Glocke, abonniert den Podcast, weil ich möchte euch natürlich weiterhin mit dem Podcast amüsieren, damit ihr was lernt und vielleicht wirklich auch für euch, ja, euch auf den Weg macht. Und ihr unterstützt mich damit, indem ihr einfach den Podcast weiterempfehlt und überall auf die Knöpfchen drückt, wo man nur so drauf drücken kann. Sonja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Oh, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ja, hat sich Spaß gemacht.
Ja, das freut mich.
Das schönste Podcast-Setting, das ich bisher hatte.
Leute, können wir die Folge beenden. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank und bleibt dran. Tschüss, Sonja. Danke.
Ciao, ciao.